Den Predigtext von heute finden Sie in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das ich euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Nach dem Gebet wollen wir miteinander das Lied singen: Du sollst nicht müde werden, für die grünen Liedbuchbenutzer, die Nummer 362. Und ich darf Sie bitten, sich zum Gebet und zum Lied zu erheben. Geliebter Vater, wir kommen auch heute Morgen wieder zu dir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, den du uns gesendet hast, und wollen dir sagen, dass wir dir von ganzem Herzen danken. Danken dafür, dass du Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hast. Und dass dieses Angeld jetzt schon Gestalt gewinnen darf, dass wir unsere Häupter zu dir erheben dürfen, weil sich von dort unsere Erlösung naht, und dass wir auf dich blicken dürfen, auf dich hören, auf dich warten. Danke, dass diese Perspektive eine endgültige, unumstößliche ist. Und danke, dass du selbst dazu stehst, dass du der Herr und Meister über alles und alle bist. Und so wollen wir dir diesen Gottesdienst hinlegen und dich darum bitten, dass er wirklich das bewirkt, was wir uns so sehr wünschen und ersehnen. Dass dein Wort in unser Leben hineindringt, in unseren Alltag, und das, was wir gerade gehört haben, dann auch Realität wird. Dass wir dich sehen und im anderen, im Bruder, Schwester, in uns, denen, die du uns zur Seite gestellt hast, deine Herrlichkeit erkennen dürfen. Dir dienen, ihnen dienen, und dass unser Leben so rund wird. Und dass wir auf eine besondere und gesegnete Art und Weise Botschafter an deiner Stadt sind. Wir bitten das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder in den Gottesdiensten, dass du sie segnest. Sie und die, die ihnen dein Wort nahebringen. Bitten dich das für alle Gottesdienste rund um diesen Erdball, an diesem Sonntag. Und legen dir auch heute wieder in besonderer Weise dein Volk Israel hin. Schenkst du, dass sie dich, den einzigen wahren Messias, erkennen dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns segnen willst. Amen.
Ewigkeitssonntag, letzter Sonntag im Kirchenjahr. Wunderbare Textvorschläge, die uns gegeben werden für diesen Sonntag. Und wir haben dieses siebte abschließende Gleichnis von der Wiederkunft Jesu Christi vor uns. Ja, ich erinnere es noch einmal daran. Matthäus 24, 25, die letzte große Rede im Matthäusevangelium, die sogenannte Endzeitrede. Und innerhalb dieser Endzeitrede im Matthäusevangelium noch einmal ganz besonders eine ganze wunderschöne Serie von Gleichnissen, die das Kommen von Jesus Christus betreffen. Es sind sieben an der Zahl, wobei die Ausleger zu Recht sagen, hier dieses siebte ist eigentlich im strengen Sinn gar kein Gleichnis. Es ist eine Erzählung, ein Maschall. Es hat einen Gleichnischarakter, aber wie auch immer, es ist das letzte, abschließende, es ist der Höhepunkt dessen, was Jesus in der Endzeitrede nach dem Matthäusevangelium seinen Leuten sagen will. Ich habe schon vergangenen Sonntag das angedeutet, dass das für uns faszinierend ist, dass unmittelbar vor dem Sterben von Jesus Christus, wir sind ja in Matthäus 24, 25 schon in der Karwoche, dass unmittelbar vor dem Sterben von Jesus Christus nach den Synoptikern, nach Matthäus, Markus und Lukas, in ganz besonderer Weise eindrücklich von seiner Wiederkunft spricht. Bevor er gekreuzigt wurde, bevor er wieder auferstanden ist, bevor es Himmelfahrt gab, bevor es Pfingsten gab, hat er alles schon gesagt, was seine Wiederkunft betrifft. Es stand alles fest, war alles klar. Es ist ihm ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir darüber informiert sind. Und damit kommen wir zu dem Nächsten, was wir als Wiederholung zu sagen haben. Wir haben letzten Sonntag schon gesagt, es ist eine Art Insider-Text. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Matthäus 24, 25 ist der Text für die, die an Jesus Christus glauben. Es ist Jüngerlehre. Die lesen es, die hören es, die wollen es wissen. Alle anderen, die sind doch mit dem Thema der Wiederkunft Jesu Christi sowieso komplett überfordert, wo wir doch wissen, dass allein schon die Grundwahrheit, es gibt den Sohn Gottes und der ist gekommen auf diese Welt und der ist stellvertretend für die Sünden der Welt gestorben, schon nicht erfasst werden kann und erfasst werden will. Wie wenig denn dann, dass dieser Sohn Gottes zurückkehrt, wiederkommt, seine Gemeinde zu sich nimmt, dass er richtend auftritt, das spielt gar keine Rolle. Für die Majorität derer, die jetzt eben noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, aber für uns ist es ein Riesengewinn, dass der lebendige Gott uns diesen Mehrwert an Offenbarung gibt. Wir haben einen Mehrwert an Offenbarung. Wir haben ein Mehrwissen, ein Wissen aus dem Fundus des lebendigen Wortes Gottes, den er uns gegeben hat, an dem wir uns orientieren dürfen, an dem wir Maß nehmen dürfen, an dieser Quelle wir immer und immer wieder neu Wasser schöpfen dürfen für unser geistliches Leben, damit unser innerer Mensch nicht nur von allen möglichen Quellen gespeist wird, sondern von der entscheidenden, letzten, guten, göttlichen Quelle. Und dazu gehören unter anderem eben auch diese sieben Gleichnisse von der Wiederkunft Jesu Christi. Dieses siebte Gleichnis, das fällt natürlich ganz besonders auf. Denn hier nimmt uns nun Matthäus in dem, was uns von Jesus Christus berichtet, in eine Welt mit hinein, die ist für uns unglaublich, wie sie hier in diesen Versen beschrieben wird. Und ich denke, die weitaus meisten von uns haben diesen Text ja schon zigmal gelesen, rauf und runter und haben ihn wahrgenommen. Und trotzdem berührt er einen immer wieder neu, wenn man das liest, was hier Jesus Christus sagt. Aber vielleicht kann es sein, ich weiß es nicht, vielleicht kann es sein, dass wir, bevor wir uns an den Text und seine Schönheit heranwagen, dass wir zuerst ein paar Türen zumachen müssten. Ein paar Türen, die immer wieder in der Auslegung aufgemacht werden, aber die dann in einen Hohlweg hineinführen. Und Hohlwege kann man sich eigentlich sparen. Und deswegen ist es besser, man schaut einmal, welchen Weg man nicht begehen will und nicht begehen sollte, weil er zum exegetischen Hohlweg wird. Also den Text, man kann natürlich ihn furchtbar missbrauchen, wenn man ihn als einen großen Diakonieaufruf predigt. Diakonie ist was ganz Wichtiges, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Und es gibt wunderschöne Diakonietexte für die christliche Gemeinde, Texte ohne Ende, eine Fülle von Texten, die den diakonischen Dienst der Gemeinde Jesu für die ihren und natürlich für alle Menschen, denken Sie an Galaterbrief, natürlich dokumentiert wird. Eine reiche Fülle von Diakonieaufrufen, aber nicht Matthäus 25. Man kann natürlich sagen, da gibt es so einen eigenartigen Solidaritätsfaktor. Jesus solidarisiert sich ja mit den geringsten Brüdern. Wenn man das jetzt quasi universal auf den allgemeinen Menschenbruder auslegt, ui, dann merken Sie, dann wird das Ganze ganz schön schief und schwierig. Dann haben wir so einen allgemeinen Solidaritätstext und dann wird er immer diffuser, immer labbriger, immer weniger aussagekräftiger und verliert sich an dem allgemeinen Humanismus-Eintopf. Das ist ein Hohlweg, lassen Sie schön die Tür zu. Natürlich kann man auch sprechen, das ist ja eigenartig, dass diese Gerechten, von hier, denen die Rede ist, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Die haben gar keine Ahnung. Das ist ja gerade das Faszinierende. Und deswegen hat man den anonymen Christen erfunden, in Anführungszeichen. Dass der das gar nicht weiß, was es ist. Und völlig überraschend drüben ankommt und merkt, huch, ich war's ja. Ich dachte es gar nicht. Und jetzt bin ich es plötzlich. Also man hat etwas konstruiert aus diesem Text heraus, was es ansonsten tatsächlich nicht gibt. Und das hängt mit dem nächsten Thema schon dazu. Denn dann wäre natürlich hier auch eine Form von Werkgerechtigkeit doch so eine Art zweite Chance, Hintertür. Wir merken, langsam wird es theologisch richtig schwierig. Ich bin gleich fertig, keine Sorge. Nur damit Sie wissen, welche Türen wir alle schön zuhalten oder Sie wieder zumachen sollten, falls sie schon halb bei Ihnen offen waren. Und natürlich ist auch die Frage, wer da eigentlich gerichtet wird, wo denn die Christen da sind, werden die mitgerichtet, sind das Schafe, sind Bürger, sind sie Schafe oder Bocke, was sind sie eigentlich? Und schon merken wir, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Wir gehen zum Anfang zurück und sagen, Jesus wollte seinen Jüngern etwas zeigen. Was wollte er ihnen zeigen? Er hat ihnen einen wunderschönen Text gezeigt, einen wunderschönen Text gezeigt. Eigentlich können Sie, wenn Sie Matthäus 25 lesen, drüber stellen, dass Jesus sagt, seht euren Jesus an. Seht euch euren Jesus an. Ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt seit 2000 Jahren. Und Matthäus 25, in den unterschiedlichsten Lebenslagen, lest und wahrnehmt als Einzelne, als Gemeinde, als Christenheit, seht euch euren Jesus an. Was will Jesus mitteilen? Er will zuallererst sich in einer klaren Perspektive seiner Gemeinde als der Richter erweisen. Zuerst, er ist der Richter. Jesus Christus beschreibt sich einer Perspektive, die erkennbar, wunderschön erkennbar von ihm gezeichnet wird, als der Richter. Er beschreibt sich ja hier, bitte, wir sind ja noch beim irdischen Jesus, mit dem Menschensohn. Und er, der Menschensohn, so lesen wir, er, der Menschensohn, wird kommen. Er wird kommen in seiner Herrlichkeit. Und nun schon mit dieser Begrifflichkeit macht Jesus Christus klar, dann wird alles komplett anders aussehen. Dann wird er nicht wie bei seinem ersten Kommen der sein, der ist das Kind in der Krippe, als der Rabbi von Nazareth, als der Mann vom Kreuz unterwegs war. Nein, dann kommt er in seiner Herrlichkeit. Das ist ein Fachausdruck für die göttlichen Glanz. Er beschreibt sich hier Gott gleich. Er, der Menschensohn, er, Jesus Christus, tritt hier in der Herrlichkeit auf, die allein ausschließlich Gott gebührt. Und wer das noch nicht richtig fassen kann, im ersten Formulierung von unserem Menschensohn, der stoppt spätestens bei der zweiten Formulierung, dass er nämlich, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und spätestens dann ist in der Christologie alles klar. Verstehen Sie, dieses Kind von Bethlehem und dieser Rabbi aus Nazareth und dieser Mann vom Kreuz und dieser auferstandene Herr und dieser zum Himmel gefahrene ist der lebendige Gott, der auf dem Thron sitzt. Das ist er. Und diese Perspektive, die gibt er nicht nur einfach allgemein der Welt. Natürlich kann die Welt das auch lesen, aber sie wird es nicht aufnehmen, der Majorität. Aber Sie und ich, wir werden es aufnehmen. Wir werden unsere kleinen, geplagten, irritierten, etwas immer wieder gequälten Seelen und Geister daran orientieren, dass sich Jesus Christus für uns ganz klar vorstellt, in seiner Herrlichkeit, sitzend auf dem Thron der Herrlichkeit. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, an dem alle Völker tatsächlich vor ihm erscheinen werden. Wir haben eine ganze Reihe Texte, das dokumentieren. Damit der bekannteste ist natürlich der vom großen Völkergericht in der Offenbarung Kapitel 20. Aber eine Reihe Parallelen aus dem Alten und Neuen Testament, die noch vor Sie jetzt vor Ihnen auftauchen sollten, immer und immer wieder kommt es zu dieser klaren Erkenntnis, es wird ein Gerichtshandeln aller Völker, aller Menschen geben. Und zwar wird der Richter einen Namen haben und sein Name lautet Jesus Christus. Alles Gericht, hat Jesus gesagt, hat der Vater mir dem Sohn übergeben. Er ist der Richter. Jeder einzelne Mensch aller Zeiten auf diesem Globus wird seinen Gerichtstermin vom lebendigen Gott, vor Jesus Christus haben. Mit großer Klarheit, großer Eindeutigkeit wird es hier beschrieben. Und es wird interessanterweise zu einem Scheiden kommen, zu einem Trennen kommen. Das ist ja der Gleichnisvorgang. Hier kommen diese Schafe und diese Böcke und man kann nun exegetisch hinher überlegen, was dahinter gemeint ist. Das hilft ihnen auch gar nicht ganz viel. Wahrscheinlich waren es wirklich nur einfach Hirtenvorgänge, um die zu melkenden Schafe von den Böcken zu unterscheiden. Aber auf jeden Fall, es wird getrennt. Und es macht nicht irgendjemand, nicht das Schaf und nicht der Bock, sondern es macht der Hirte. Und der Hirte ist hier der Richter und der trennt. Und es gibt überhaupt keine Einwände. Es ist ganz klar, wer dahin gehört und wer dahin gehört. Und so, wie der Hirte es bestimmt hat, so geschieht es. In großer Souveränität und Eindeutigkeit steht das da. Und das, was er hier tut, so lesen wir als Hauptvokabel, das, was er hier tut, das wird ewig sein. Das wird ewig sein. Es wird nämlich jetzt dreimal, kommt diese Begrifflichkeit, es wird um ewiges Feuer und um ewige Strafe und um ewiges Leben gehen. Ganz, ganz wichtige Vokabel für uns. Denn wenn ich jetzt in dem Bereich der Ewigkeit angekommen bin, dann sagt mir damit das Neue Testament, es geht nicht um Irdisches, es geht nicht um Diesseitiges und es geht nicht um Menschliches. Das ist das klare Erkenntnis, das ist der große Unterschied. Es geht nicht mehr um Diesseitiges, nicht mehr um Irdisches, nicht mehr um Menschliches. Wenn es um Ewiges geht, dann geht es um Himmlisches, dann geht es um Jenseitiges, dann geht es um Göttliches. Also wenn vom ewigen Feuer, vom ewiger Strafe, vom ewigem Leben die Rede ist, dann ist eben vom himmlischen, vom jenseitigen und vom göttlichen Feuer und vom himmlischen, jenseitigen und göttlicher Strafe die Rede und von himmlischer, jenseitiger und göttlichem Leben die Rede. Und genau dafür steht der Richter ein. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Dimension und Kategorie. Und das zieht allein Jesus durch. Raus aus dem irdischen, raus aus dem diesseitigen, raus aus allem menschlichen Vorläufigen, rein in die Dimension des himmlischen, des jenseitigen, des göttlichen. Jetzt sind wir am Eigentlichen angekommen. Er ist es. Er ist es ganz offensichtlich auch, der in einem unglaublichen Vorherwissen mit seinem Vater weiß, was passiert. Der hat das ja alles offensichtlich gewusst. Wir lesen es ja hier. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Sie brauchen noch nicht mal in Richtung Prädestination denken, sondern allein nur vom Vorherwissensvorgang. Sehen Sie hier die Souveränität des lebendigen Gottes, wie er dasteht und genau weiß, was auf diesem Planeten seit Jahrtausenden abläuft und ablaufen wird. Und deswegen spricht er in großer Identität mit dem Vater, meines Vaters, ihr Gesegneten. Er erbt das Reich, er kann es verteilen, er hat es, es gehört ihm und er kann alles tun und wird alles machen und er wird gerecht bestimmen, wen er als gerecht erkannt hat. Was ist das für ein Text? Der lebendige Gott handelt in Jesus Christus. Er, Jesus Christus selbst, tritt als der Richter auf, spricht zu, klärt auf und genau so geschieht es. Allein wenn Sie jetzt diese paar Sätze vor sich haben, entdecken Sie, oh, das ist gut. Das ist gut, dass wir das wieder wissen. Das ist gut, dass wir es wieder klar sehen. Das ist gut, dass wir aus dem ganzen Sumpf unserer kleinen innermenschlichen Wirklichkeit da wieder eine Klarheit bekommen, auch was unseren Herrn Jesus Christus betrifft. Und dass er hier als allererstes uns darstellt, die Perspektive, er ist der Richter. Er ist der Richter. Anbetung, auch von uns, die wir ihm gehören, über dieser Majestät, dieser Macht, dieser Kraft, dieser richtenden Autorität, von der wir wissen und auf die wir zugehen. Erster Gedankengang. Der zweite Gedankengang sind seine geringsten Brüder. Es gibt eine ganz besondere Position, also nicht nur die Perspektive des Richters, sondern eine ganz besondere Position. Es ist die Position seiner geringsten Brüder. Wenn Sie ganz einfach das Matthäus-Evangelium lesen, das ist ja nun kein Staatsakt, und nachgucken, dann werden Sie schnell merken, die Geringsten, die Kleinen, die Brüder, ist im ganzen Matthäus-Evangelium ein eindeutiger Fachbegriff für die, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören. Sie können zum Beispiel die große Lehre Matthäus 18, die große Gemeindelehre Matthäus 18 zur Kenntnis nehmen. Dann ist die Definition klar, der geringste Bruder, das ist der, der zu Jesus gehört, die Jesus-Leute aller Zeiten, darum geht es. Und diese Personengruppe, die spielt nun in Matthäus 25 eine ganz entscheidende Rolle. Haben Sie eigentlich entdeckt, was für eine Rolle diese Personengruppe hier spielt. Ich versuche es nochmal durchs Vorlesen ihn deutlich zu machen. Der berühmte Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Haben Sie es verstanden? Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir sind ein Gerichtshaus. Jesus Christus übt Gericht. Es gibt die Schafe und es gibt die Böcke und es gibt diese. Es gibt diese. Die stehen da. Theodor Zahn, sein Kommentar sagt so schön, er kann mit dem Finger auf sie zeigen. Oder noch besser, eine Handbewegung machen. Die stehen da. Schwestern und Brüder, das ist es doch. Die sind da. Diese geringsten Brüder, die an Jesus Christus glauben seit 2000 Jahren, die sind da. Die sind alle angekommen. Die sind tatsächlich in der jenseitigen Welt angekommen. Die sind im Himmel. Wo sind die denn? Wo stehen die denn? Die stehen ganz offensichtlich ja. Die stehen ja bei ihm. Die stehen auf seiner Seite. Der Richter steht da und hinter ihm stehen seine geringsten Brüder und mit einer Handbewegung, während er den Satz Vers 40 sagt, zeigt er auf diese Gruppe, diese da, diese meine geringsten Brüder. Oh, sie müssen das lesen. Sie müssen das lesen und in diesem Augenblick wird ihre kleine, angefochtene, gequälte Seele ruhig. Sie wird ruhig, in jederlei Hinsicht wird sie ruhig. Einmal wird sie ruhig, da sie tatsächlich angekommen sind. Hätten sie es gedacht? Zwischendurch könnten sie mal Zweifel kriegen, ob sie es tatsächlich schaffen, über die Jahre und Jahrzehnte hindurch ihren Weg mit Jesus Christus zu gehen, ob sie tatsächlich von ihm durchgezogen werden bis diesem Moment, wo sie bei ihm stehen. Natürlich können sie ihre Zweifel kriegen, immer und immer wieder. Die wenigsten von uns laufen so selbstsicher und unberührt durchs Dasein hindurch, als dass sie immer wieder den Trost bräuchten. Der lebendige Gott hat angefangen an in uns das gute Werk und er wird es auch vollführen bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, tatsächlich, die geringsten Brüder, Handbewegung, Da sind sie, da stehen sie. Und das andere ist natürlich, dass die nicht irgendwo stehen. Das ist natürlich das, was uns über die Maßen berührt und beglückt. Dass die auf der Seite des lebendigen Gottes stehen, dass sie auf der Seite des Richters stehen, dass die auf der Seite Jesu Christi stehen. Und natürlich, wenn wir das lesen, müssen wir sagen, ja richtig, eigentlich ist das alles schon so stimmig. Eigentlich hat er uns das schon so gesagt. Eigentlich stimmt's, aber wenn man es dann liest und wahrnimmt, dann berührt's einen doch immer wieder. Er hat natürlich inzwischen die Seinen zu sich geholt, selbstverständlich. Hat er ja gesagt, wenn er wiederkommt, dann werden seine Leute bei ihm sein. Und er wird mit den Seinen dann wiederkommen. Und wird mit den Seinen dann gemeinsam dieses Gericht durchführen. Das war eigentlich schon klar. Und es war eigentlich auch von vornherein klar, dass die an Jesus Christus glauben, tatsächlich schon ihr Gericht gehabt haben. Das war eigentlich auch schon klar. Und spätestens da, Sie können es vielleicht ein bisschen verstehen, werden natürlich die Exegeten relativ nervös. Denn sie sagen natürlich an der Stelle, je nachdem, welches exegetische Buch sie lesen, manches können sie auch sparen, keine Sorge, denn wer sie da lesen, dass sie dann sagen, das heißt ja wie eine Art Exklusivanspruch. Ja, das könnte man so beschreiben. Ja. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Richtig. Nein, nicht, weil die so toll sind. Nicht, weil die so nett sind, nicht, weil die so fromm sind, nicht, weil die so diakonisch sind, nein, sondern weil sie ihre alleinige Rettung in Jesus Christus bekommen haben, stehen sie als die Gerechten jetzt hier, als seine geringsten Brüder auf seiner Seite. Was ist das für ein ganz außergewöhnliches Geschenk? Das ist etwas, was uns natürlich unendlich gut tut, das zu sehen. Und jetzt verstehen Sie auch, warum das uns gesagt ist. Weil wir diese Handbewegung sehen müssen, weil wir diesen fundamentalen Unterschied sehen müssen, weil wir die andere Position sehen müssen, weil wir es dringend brauchen, dieses Glück und diese Gnade und diese Liebe, dieses Geschenk zu sehen, dass er mit dieser Handbewegung auf Sie weisen wird und sagen wird, da stehen Sie, da stehen Sie. Und Sie und ich, die Sie jetzt noch angefochten und wackelig und verzweifelt und müde und weiß was ich, was Ihren Weg gehen, Sie müssen diesen Jesus mit dieser Handbewegung sehen. Da sind sie. Keinen hat er verloren. Alle sind sie da. Das eine, was wir so aus diesem Text wahrnehmen, das eine, was wir so verstehen, ist, er ist unser Richter. Einer großartigen Perspektive steht er vor uns. Und das zweite, was wir sehen, er beschreibt für die Seinen eine unwahrscheinliche Position. Und die Position, die sie haben, ist, auf der Seite des Königs stehen zu dürfen, auf der Seite des Richters stehen zu dürfen, auf der Seite des Retters stehen zu dürfen, als die, die eine Rechtfertigung der Gottlosen für sich in Jesus Christus erfahren haben. Das ist unsere Position. Das ist unsere Position. Achten Sie auf die Handbewegung. Und jetzt? Und jetzt kommt das Dritte, und das Besondere in diesem Text ist natürlich, dass jetzt da plötzlich in diesem Gericht ja zwei Gruppen sichtbar geworden sind. Und jetzt taucht eine Gruppe auf, die wird von Jesus, dem Richter, als die Gesegneten seines Vaters, als die Gerechten bezeichnet. Und da passiert etwas ganz, ganz Eigenartiges. Und was hier passiert, das fasziniert seit 2000 Jahren natürlich uns Christen. Denn was hier uns fasziniert ist, dass offensichtlich der Richter hier dem gesamten Gerichtsvorgang eine komplett unerwartete Urteilsgebung einführt. Das war so überhaupt nicht erkennbar. Das war überhaupt nicht voraussehbar. Das ist genau das Faszinierende. Die von diesem eigenartigen Urteil positiv berührt sind, die sind ja nicht da, dass sie sagen, ja, hab's mir doch gedacht, war abzuschätzen und so alles in allem dachte ich mir, plus minus könnte das Urteil ausgehen, sondern es ist wie ein Ausleger zu Recht sagt, es ist wie bei einem Kind, das ein völlig unverdientes Geschenk überhaupt nicht fassen kann. Ja, das im Grunde genommen dasteht und sagen muss, kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern, dass ich das, was du da gerade aufzählst, auch nur getan habe. Da werden ja 6 Verhaltensweisen aufgezählt und die Kinder, in Anführungszeichen, die Gerechten, die Gesegneten, die erzählen gerade nochmal alles nach und versuchen, während sie es nacherzählen, sich zu erinnern, ob das innerirdisch irgendwo einen Vorgang gibt, wo sie sich daran erinnern können, dass sie das einmal getan haben, was hier dieser Richter sagt. Und sie müssen sagen, Nein, der Richter, der irrt sich. Sie können es noch gar nicht fassen, dass da etwas abläuft, was Sie gar nicht nachvollziehen können in Ihrer Biografie. Was ist denn da gelaufen? Es kommt Ihnen etwas zugute, worauf Sie keinen Rechtsanspruch haben. Es wird etwas beurteilt, was Sie gar nicht in der Weise für sich so gesehen und getan haben. Einer Dimension, die macht Sie komplett platt. Was ist passiert? Das ist passiert. Jesus sieht seine kleine, seine bedrängte, seine verfolgte Gemeinde. Er sieht die Lage dieser Gemeinde, nicht nur in der Endzeit, da auch. Sondern er sieht die Lage dieser Gemeinde seit 2000 Jahren. Und das war nicht nur eine Zeit des Glanzes und der Gloria und der enormen Anerkenntnis christlichen Glaubens, das gab es punktuell auch. Es war vielfach eine Zeit der Unterdrückung seiner Gemeinde. Durch 2000 Jahre hindurch bis in unsere heutige Zeit hinein. Zeiten, in denen seine Leute genau diese 6 Erfahrungen gemacht haben. Hunger und Durst und fremd und nackt und krank und Gefängnis. Und in dieser Zeit in unterschiedlichster Weise Hilfen bekommen haben von Personen, die ihr Tun durchgezogen haben, ohne zu wissen, dass das, für den sie das tun, ein Christ ist. Oder, siehe Matthäus Kapitel 10, Vers 42, es gewusst haben, dass es ein Christ ist, aber nicht gewusst haben, dass ihr Handeln in solch einer Art und Weise dem Christus getan ist und Folgen haben könnte. Aber einer hat es beobachtet. Jesus hat es beobachtet. Jesus hat es beobachtet, was denn seinen getan wurde. Ich weiß, ob das Ihnen bewusst ist, was in den letzten 2000 Jahren abgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht nur ein bisschen eine Verfolgung eines Nero und eines Diokletian und irgendwelcher anderen römischen Kaiser. Das ist ja vor allem das, was in den letzten 2 Jahrhunderten passiert ist. Eine Dimension, das hatten wir uns früher nie vorstellen können. Dass Menschen, die an Jesus Christus glaubten, die den Namen von Jesus hochgehalten haben, das mit ihrem Leben und enorme Einschränkung bezahlt haben. Keiner von uns kennt die Zahl derer, die in den stalinistischen Lagern untergegangen sind. Keiner. Keiner von uns weiß, wie viele Jesus-Leute in der maoistischen Zeit verschwunden sind. Keiner. Keiner von uns kann das alles erfassen, wie viele durch die islamische Unterdrückung unglaublich gelitten haben. Keiner von uns kennt die letzten Zahlen unserer Geschwister in Nordkorea und so weiter und so weiter und so weiter. Aber einer weiß es. Einer weiß es. Und jetzt passiert etwas, das uns tief bewegt. Jetzt stehen Menschen vor dem Richter, und der Richter bringt zur Sprache, wie sie sich seinen Leuten gegenüber verhalten haben. Und sagen, das, was ihr diesen meinen Leuten getan habt, bei diesem Krankenbesuch und bei diesem Kleiderdienst und bei dieser Essensversorgung und bei diesem Gefängnisaufenthalt und bei dem, das habt ihr nicht nur denen getan, das habt ihr mir getan. Nein, nein, es geht nicht um Werkgerechtigkeit. So ein Quatsch. Es gibt was viel, viel Besseres. Es geht darum, wie es einmal Heiko Krimmer formuliert hat, um die unglaubliche Würde der Jesusleute. Diese kleine, verachtete Truppe von Jesusleuten, die seit 2000 Jahren über diesen Planeten krabbelt. An den Rand gedrückt, missachtet, gequält, weggesperrt. Aber gesehen von ihm, gesehen von ihm. Und er ist in der Lage, darauf zu reagieren, indem er jetzt in diesem finalen Gericht Menschen mit Gnade ohne Verdienst beschenkt, weil sie sich seinen Leuten gegenüber so verhalten haben. Wie heißt es bei Gerhard Mayer? Die Gnade greift so weit hinaus, dass sie auch das Wohltun am Leib Jesu Christi mit der Teilnahme am Gottesreich beschenkt. Tatsächlich. Das kann Gott machen. Wer liest das? Die, die an Jesus Christus glauben. Die, die mühsam ihren Weg gehen. Und deswegen haben die recht, die sagen, letztendlich ist das ein riesengroßer Trosttext für die angefochtene Jesus-Truppe. Das ist richtig lange her. Es liegt in meiner Studentenzeit, als es diesen kleinen Bericht gab, der bei mir damals ankam aus einem der vielen Missionswerke, wo einer der Gemeindeleiter aus der damaligen Sowjetunion berichtete, wie er weggeführt wurde, weggesperrt wurde im Gulag für mehrere Jahrzehnte und dort dann in Sibirien gelandet ist, halb verfroren auf dem Bahnhof angekommen ist. Und dann hat ihn der Bahnhofsvorsteher zur Seite genommen und hat ihm einen Platz auf der Ofenbank für eine kurze Zeit gegeben, bis er weiter transportiert wurde ins Lager. Und später schreibt dieser Gemeindeleiter, und er musste die ganze Zeit, er, der Gemeindeleiter, die ganze Zeit an Matthäus 25 denken. Und dachte, du weißt gar nicht, mein guter Freund, was du dir gerade getan hast, indem du mir das getan hast. Die Würde der Jesusleute. Können Sie es entdecken? So siehst du mich? So siehst du die Deinen, Herr Jesus? So beurteilst du sie? So schätzt du sie ein? So nimmst du sie wahr? So identifizierst du dich mit ihnen. So wichtig, so groß sind sie. Das ist gut, dass du das sagst. Nein, nein, nicht nur uns, nein, auch uns, aber vor allem denen, die während wir hier unseren Gottesdienst feiern, irgendwo auf dieser Erde ganz anders ihren Weg gehen. Irgendwo in einem Lager sitzen, irgendwo Hunger haben, Durst haben, Kleidernot haben, krank sind, verfolgt sind, um Jesu Christi willen. Der lebendige Gott, diese ganz besonderen Helfer hat, die er aussendet und die er einmal dafür ganz besonders belohnen wird. Aber er sagt es uns jetzt schon, damit wir es heute wahrnehmen und erkennen, wie wichtig und bedeutend wir für ihn sind und welche Würde seiner Gemeinde für ihn hat. Du siehst das alles. Und deswegen vertraue ich dir. Dir entgleitet nichts. Wenn du die Dinge zur Sprache bringst, die in den letzten 2000 Jahren bis ins Detail passiert sind, wenn du 2000 Jahre Geschichte präsent hast und das in diesem Gericht zur Sprache bringen kannst, ich vertraue dir. Haben sie den Ewigkeitstext in ihrem Herzen abgespeichert? Dieses wunderschöne, starke Gleichnis vom Richter Jesu Christi. Dann sehen sie mit mir natürlich diese Perspektive des Richters. Und werden an diesem ganz normalen, durchschnittlichen Sonntag nicht hängen bleiben im innerweltlichen Kram, sondern den anbeten, der das Gericht übt über dieser Welt. Ein heiliges, wunderbares, gerechtes Gericht übt über diese Welt. Wir beten in Jesus, den lebendigen Gott, an. Dann werden Sie diese Position mit mir genießen, mit dieser Handbewegung, die da steht, diese wunderschöne Handbewegung. Und werden staunend selbst sich da stehen sehen und wissen, gut, mein Gott, das wirst du hinkriegen. Es mag noch ein bisschen dauern, aber das wirst du hinkriegen, dass wir da auf deiner Seite stehen. Du stehst dazu. Was du angefangen hast, machst du auch fertig. Danke für diese Position. Danke für mein Glück, für mein exklusives Glück. Und danke für diese unwahrscheinliche Präsentation, die mein Herz mehr vertrauen lässt, als es bisher getan hat. Was bist du für ein Gott, wenn der Einzelne, auch der Einzelne deiner Leute, dir so unendlich viel wert ist, dass Menschen den Himmel bekommen für das, was sie dem einen oder anderen deiner Jesus-Leute getan haben. Wie groß bist du? Damit hört Jesus auf. Das ist der letzte Text vor Kreuz und Auferstehung. Das ist das Bild, was seine Gemeinde vor Augen stellt, damit sie ihren Weg ganz treu, ganz gelassen, ganz ruhig durchziehen kann, bis er kommt. Ich bete. Lebendiger Gott und Vater, wir danken dir für dieses ganz besondere Gleichnis von Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn. Und wir danken dir für diesen Offenbarungsmehrwert, den du gibst. Und wir beten dich an, Herr Jesus, den lebendigen Gott, auf dem Thron sitzend als den Richter aller Welten. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du diese Macht hast. Und wir bitten dich, dass du unseren geistlichen Raum damit füllst, dass du der allmächtige Gott für uns bist. Dass alles, absolut alles in Zeit und Ewigkeit allein und ausschließlich an dir hängt. Und wir danken dir für diese ganz besondere Position, die du uns gibst. Was für ein Vorrecht. Wir danken dir dafür, dass wir auf deiner Seite sein dürfen. Wir danken dir für diese Handbewegung. Wir danken dir für diesen Fingerzeig. Wir danken dir, dass wir angekommen sein werden bei dir, dem Lebendigen. Danke für deine Treue. Und ganz herzlichen Dank, dass du uns das Vertrauen stärkst, dass dir nichts, absolut nichts entgleitet und dass wir bei dir diesen unglaublichen Wert haben, von dem wir nicht wussten, dass du sogar um der Taten anderer willen bereit bist, ihnen den Himmel zu schenken. Wir preisen dich darüber, dass du dadurch uns stärkst, uns ermutigst, uns auf den Weg des Vertrauens neu stellst. Und so lass uns auch in den Tagen, die vor uns liegen, in großer Klarheit, in großer Treue, im Vertrauen auf dich unseren Weg weitergehen. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.